Jetzt die Predigt.
Ihr könnt mitlesen, ist hier im Gottesdienstblättchen abgedruckt. Eine Geschichte aus dem Alten Testament würde man vielleicht gar nicht erwarten, wenn es um Jesus geht. Jesus hat ungefähr 1400 Jahre später gelebt als zu der Zeit, wo diese Geschichte passiert ist. Und die wurde trotzdem ausgesucht für heute, weil die so symbolisch ist für das, was Gott vorhat mit seinem Volk. Denn die Geschichte des Volkes Israel damals, die ist in manchen Sachen schon so eine Vorwegnahme von dem, was heute im Volk Gottes in der Gemeinde passiert. Ich lese uns das mal vor. 4. Mose 21. Das Volk Israel musste einen Umweg machen, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals raus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von der Schlange zu befreien. Interessant, ich habe extra nochmal nachgeguckt, im Urtext ist da Singular. Von der Schlange zu befreien, steht da im Hebräischen. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der bronzenen Schlange aufschaute, der war gerettet. Ja, diese Geschichte hat eine Vorgeschichte. Gottes Volk, das Volk Israel, das er sich auserwählt hat, die Nachkommen von Abraham, die mussten als Sklavenvolk in Ägypten leben, 400 Jahre lang. Aber Gott hat ihr Schreien gehört und er hat ihnen einen Anführer geschickt, Mose, und hat sie aus Ägypten befreit. Auf ganz großartige Weise sie sind durch das Rote Meer gezogen und die Streitmacht der Ägypter, die sie verfolgt haben, ist darin umgekommen. Und Gott hat ihnen ein Versprechen gegeben, ich bringe euch durch diese vielen 100 Kilometer Wüste in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das Land Kanaan, das ich eurem Vorfahren Abraham versprochen habe. Das Problem zwischen Ägypten und Kanaan, ich bin da selber mal rumgewandert, natürlich nicht die ganze Strecke, da sind zwei große Wüsten, Sinai und Negev-Wüste. Und Israel musste mit Mann und Maus und kleinen Kindern und allem Gepäck durch diese Wüste ziehen. Und ich war echt überrascht in der Wüste Sinai. Da ist es nicht nur brüllend heiß am Tag und es ist auch nicht so flach, Sand und so, sondern so richtig Berge, richtig krasse Berge. Es ist auch brutal kalt in der Nacht. Du kannst kaum so gute Schlafsäcke kaufen, dass du da nicht frierst. Und es war eine richtig harte Wanderung und das Volk Israel ist viele Jahre unterwegs gewesen und sie haben Hunger und Durst erlitten. Aber Gott hat durchaus Verständnis gehabt für ihre Situation und er hat auch für sie gesorgt. Und es kam Wasser aus dem Felsen und es gab Vögel zu essen, Fleisch vom Himmel, Wachteln, die Gott geschickt hat. Und vor allen Dingen, was ich das Stärkste finde, Gott hat ihnen ganz massiv seine Gegenwart gezeigt. Er ist in einer Wolkensäule am Tag vor ihnen hergezogen und in einer Feuersäule in der Nacht. Wow, habe ich gedacht, wenn man das erlebt hat, dass Gott so in so einer Feuersäule da ist, da kann man doch eigentlich nie wieder zweifeln den Rest seines Lebens, wenn man Gott so nah und präsent erlebt. Aber nach Jahren in der Wüste heißt es von den Israeliten hier in unserem Text, sie verlieren die Geduld. Das Versprechen des gelobten Landes irgendwo da hinten, das ist ihnen einfach zu weit weg. Sie wollen jetzt schon Gottes Kraft fühlen, wollen jetzt schon seinen Segen spüren, wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie mal relaxed sein können, mal ankommen. Sie verlieren die Geduld. Und so baut sich langsam eine Krise auf. Und ein Merkmal der Krise ist die Unzufriedenheit in der Gemeinde. Es gibt ja schon was zu essen, das geben die ja zu, ne? Die sagen ja, ja, wir haben dieses Manna da, aber es schmeckt ihnen nicht mehr. Und dann gehen sie zu der Leitung und sagen, ihr müsst uns versorgen. Wenn es uns nicht gut geht, dann seid ihr schuld. Und das ist so eine so eine Erwartung, wie Bill Heibels sie mal beschrieben hat, dass Leute durch die Gemeinde gehen und sagen, feed me, Pastor, feed me. Und da hat er gesagt, das ist krank. Erwachsene Kinder lassen sich nicht füttern, die wissen selber, wie man isst. Die ernähren sich selber aus dem Wort Gottes, aus dem Gebet, aus der Gemeinschaft. Es ist so eine Yachtclub-Erwartung. Wir hatten hier einen Special Guest, einen Pastor von einer Gemeinde, die uns schon ein paar Schritte voraus ist, ein bisschen so ähnlich tickt wie unsere, von der Andreas-Gemeinde in Niederhöchstadt bei Frankfurt. Und der hat ein sehr schönes Beispiel gebracht. Er hat erzählt von einer Seenotrettungsgesellschaft, die sich vor so 250 Jahren gegründet hat an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Da sind immer wieder Schiffe gekentert und untergegangen in den Stürmen und da haben sich Leute zusammengetan und gesagt, das lassen wir nicht zu, wir holen die Leute da raus. Und dann sind sie in kleinen Ruderbooten rausgerudert in die Stürme und haben Schiffbrüchige gerettet. Und haben dann auch so eine Seenotrettungsstation gebaut und haben sich richtig Gedanken gemacht, wie retten wir Leute vor dem sicheren Tod? Das war ihre Hauptfrage. Und ein paar Jahrzehnte später kam dann die US Coast Guard mit richtig coolen Motorschiffen und sie waren eigentlich überflüssig. Aber sie haben sich weiter getroffen und ihre Kinder und Enkel haben sich da getroffen und sie haben diese Seenotrettungsstation ausgebaut. Es gab auch coole Fotos davon, die man gucken konnte. Und es wurde so ein richtig schicker Yachtclub draus. Und die Leute gingen dahin, aber auf einmal waren das ganz andere Fragen, die sie bewegten. Das Essen, was es hier gibt, ist irgendwie nicht so gut oder nicht so heiß und die Farbe der Vorhänge stimmt auch nicht so ganz. Ja? Und auf einmal wurde von dieser Rettermentalität eine Yachtclub-Mentalität. Und Carsten Böhms Frage an uns war, hey, was ist die Mentalität in eurer Gemeinde? Macht ihr hier einen auf Yachtclub und beklagt euch, wenn irgendwie der Service nicht perfekt ist? Oder seid ihr eine Rettungsgesellschaft, die sich Gedanken darüber macht, wie Menschen ewig gerettet werden durch Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Und hier im Volk Israel ist auch plötzlich so eine Yachtclub-Mentalität, ja? Wir wollen, dass wir, es gibt schon zu essen, aber es ist uns irgendwie nicht mehr lecker genug, ja? Und da breitet sich so eine Unzufriedenheit aus. Und es gab auch noch ein anderes Problem, das in Krisen auch häufig vorkommt. Es gab einen Autoritätsverlust der Leitung. Das passiert, wenn Leiter nicht so richtig präsent sind oder nur halbherzig. Und hier, das Volk Israel wurde von einer Doppelspitze geleitet, so wie wir ja auch zwei Pfarrer hier im Lutherhaus haben. Damals waren die Doppelspitze Mose und Aaron. Und Aaron war gerade gestorben. Und die neue Leitung war noch nicht gefestigt. Und dann kommen Leute im Volk, die sagen, hey, wer ist eigentlich Mose? Wer weiß, ob Gott überhaupt noch durch den spricht? Ja, früher hat er mal durch ihn geredet, aber irgendwie ist das auch nicht mehr so cool. Wir wissen schon, was der so erzählt. Ne? Und dann, in der Krise ist es besonders schwierig, Rückschläge auszuhalten. Wenn es vorwärts geht und vorangeht, dann sind alle mit Feuereifer dabei hier in der Aufbruchszeit dieser Gemeinde. Wow, aber die Mühen der Ebene aushalten. Wenn nicht mehr so viele Leute kommen hier im Aufwind in den Semesterferien, lohnt sich das dann überhaupt noch? Und bei Israel war es gerade so, die hatten echt gerade einen ziemlich herben Rückschlag. Sie mussten gegen Arad kämpfen, ein kananäisches Volk, das im Süden der Negev-Wüste lebte. Und ich bin mal da rumgelaufen in Arad und ich sag euch, das ist jetzt noch eine beeindruckende kananäische Festung mit riesen Mauern. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Israeliten entmutigt waren. Und jetzt mussten sie wieder Richtung Süden, in die falsche Richtung und mussten einen Umweg machen, noch auf dem Weg ins gelobte Land. Und dann haben irgendwann die Leute gesagt, ey, wie viel Umwege soll es denn noch geben, bevor wir endlich da sind? Und was dann auch immer passiert ist, dass die Vergangenheit verklärt wird. Ja, dann sagen sie, oh, was waren das für tolle Zeiten, als wir noch an den Fleischtöpfen von Ägypten saßen. Da gab es Fisch und Gemüse, alles umsonst. Und jetzt hier dieses eklige Manna in der Wüste. Hey, hallo, in Wirklichkeit waren die Sklaven in Ägypten, die mussten 7 Tage die Woche arbeiten und ihre Kinder wurden getötet, damit sie nicht zu viele wurden. Aber im Rückblick ist es alles vergoldet, ja. Vielleicht gibt's das bei uns auch manchmal, dass Leute sagen, oh, damals, als Elke Möller da war, da hatten wir 50 KIGO-Mitarbeiter und dann sind wir zu diesen großartigen Willow-Kongressen gefahren und alle begeistert wieder zurückgekommen. Damals war alles besser, das war Gold, ja? Und jetzt die Wüste. Merkt ihr, das Schlangengift wirkt? Die negative Redeweise multipliziert sich, vergiftet die Gemeinde langsam. Es gibt einen Aufstand gegen Mose, der Leiter ist schuld, Gott und Mose sind schuld. Tja, und dann passiert es, dass Gott die Schlangen loslässt. Die Schlangen sind in der Wüste immer schon da, ist ja nichts Besonderes. Aber Gott hat das Volk geschützt und jetzt bekommen sie freie Bahn. Wenn Gott seine Hand abzieht, dann sind wir verloren. Er lässt die Schlangen zu. Krass, oder? Er richtet sogar sein eigenes Volk. 1. Petrus sagt, der Apostel Petrus, Kapitel 5, Vers 6, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, wenn euch sowas passiert, damit er euch erhöht zur richtigen Zeit. Nicht alles Leiden, wo Christen durch müssen, ist eine Strafe Gottes, hat Jesus explizit abgelehnt in Johannes 5. Aber es gibt's manchmal, dass Gott uns auf die harte Tour auch korrigiert. Und deshalb heißt es 1. Korinther 11, 31, wenn wir jetzt von Gott zurechtgebracht werden, dann tut er es damit, damit wir nicht, dann tut er es deshalb, damit wir nicht am Ende mit der Welt verdammt werden. Gott korrigiert uns. Und ich find's klasse, das ist echt mal ein heller Moment, wie die damals in Israel damit umgegangen sind. Die hätten ja irgendwelche Entschuldigungen bringen können, Ausflüchte, natürliche Erklärungen, klar gibt's Schlangen in der Wüste, müssen halt welche sterben oder sie gründen eine Selbsthilfegruppe oder sie suchen irgendwelche Wunderheiler, alles schon da gewesen. Aber sie merken, sie checken, hey, ich muss das mit Gott in Ordnung bringen. Ich muss zuerst zu Gott. Wenn du ein Problem hast mit Leuten in deinem Leben, zuerst zu Gott. David hat es richtig mies gemacht mit der Geschichte mit Batseba und so. Viele kennen das. Aber als er merkt, was er gemacht hat, da macht er das einzige Richtige. Zuerst zu Gott. An dir allein habe ich gesündigt, sagt der Psalm 51. Und dann kommen sie zu Mose und sagen, bete für uns, dass er uns von der Schlange erlöst. Großartig, Singular, sie haben gecheckt, hinter den vielen Schlangen, da steckt die Macht des Bösen, die Macht der einen Schlange, der wir uns ausgeliefert haben. Bete für uns, sagen sie. Das ist eine Neuentdeckung der letzten 10 Jahre, so dass am Gebet wirklich alles liegt. Ich habe jetzt das neueste Heft der geistlichen Gemeindeerneuerung gelesen. Da ist ein Artikel über Gebetshäuser, die überall in Deutschland jetzt entstehen. Ein neues entsteht auch in Leipzig. Und in vielen anderen Städten. Und wir haben hier Gebetsgruppen. Dienstags morgens die SFC-Gebetsgruppe. Dienstagabend Gemeindegebet. Freitagmorgen Gemeindegebet. 24-Stunden-Gebet beim Kirchentag, bei der Allianz-Gebetswoche. Bete für uns. Und tatsächlich, Mose betet. Und jetzt könnte man ja denken, hey, der betet für die Leute, die ihn eben noch umbringen wollen. Und wenn Mose betet, was ist da alles passiert? Da werden doch sofort alle geheilt und die Schlangen sind wieder weg, oder? Nein, so rettet Gott nicht, weder im Alten noch im Neuen Bund. Nur wer seinem Wort vertraut, der wird gerettet. Gott richtet ein Rettungszeichen auf. Mose erhöht eine bronzene Schlange. Und das Tier, das eben noch Symbol des Todes war, wird zum Symbol des Lebens. Gott dreht es um. Und am Kreuz macht das ganz genauso. Im 5. Mose 21, Vers 22 steht, ans Kreuz gehängter ist ein Verfluchter bei Gott. Deshalb dachte Paulus ja auch, hey, ich muss die ganzen Christen umbringen, die beten einen Verfluchten an, das sind Gotteslästerer. Und bis ihm Jesus ein Licht aufgehen lässt im buchstäblichen Sinn, so dass er erstmal blind ist und der checkt, hey, der ist ja nicht verflucht für sich selber, sondern verflucht aus Liebe zu mir. Und das Zeichen des Verfluchtseins wird zum Zeichen der Rettung. Und deshalb sind überall in unseren Kirchen solche Kreuze. Schaut auf das Rettungszeichen. Auch im Neuen Bund gibt es diese Spannung zwischen der Rettungsabsicht Gottes, Gott möchte alle Menschen retten, und der partikularen Wirklichkeit von denen, die ihm vertrauen. Gott hätte alle heilen können, und die, die geheilt wurden, haben ihr Leben nicht mehr verdient als die Gestorbenen. Gott macht aber seine Rettung abhängig vom Glauben derer, die durch die Schlange vergiftet sind. Nehmen Sie das Rettungszeichen an, ja oder nein? Vertrauen Sie dem Boten Gottes Mose oder wenden Sie sich von Gott ab? Sind Moses Worte Gottes Worte oder nur eine Erfindung von Menschen? Vertrauen Sie, dass das Rettungszeichen Gottes die Kraft hat, Sie vom Tod zu retten. Durch Glaube wirst du gerettet, allein durch Glaube. Es muss eine krasse Situation gewesen sein. Die einen haben Mose der Botschaft von Mose vertraut, haben der Rettungsbotschaft vertraut und haben sich zu der Schlange gewandt und sind am Leben geblieben. Und die anderen haben gesagt, hey, der Mose, das ist sowieso ein Betrüger, ich vertraue dem nichts, und drehen sich weg und sterben an dem Gift der Schlange. Jesus bezieht die Geschichte auf sich selber. Johannes 3, Vers 14, er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, genauso muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus sagt, dass seine Erhöhung ans Kreuz und an Ostern dieses neue Rettungszeichen ist. Alle, die ihm vertrauen, werden ewiges Leben haben. Genauso Paulus in Römer 3, 25, er erklärt in diesem ganzen Kapitel, dass die Gnade für alle da ist, dass Gott die Sühne geschaffen hat, den Himmel aufgemacht hat für alle Menschen. Aber dann heißt es, Vers 25, Kapitel 3, Vers 25, diesen Jesus hat Gott öffentlich aufgerichtet, hingestellt, wie das als Rettungszeichen für den Glauben. Und Gott fragt dich, vertraust du dieser Rettungsbotschaft, diesem Rettungszeichen, dass das Sterben von Jesus, vom Sohn Gottes, auch für dich gilt? Wer zu Jesus gehört, den kann die Schlange nicht mehr töten. Ganz am Anfang der Bibel ist das schon vorausgesagt. 1. Mose 3, Vers 15. Da redet Gott davon, dass eines Tages der eine Nachkomme Evas kommen wird, wieder ein Singular, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Schlange, die uns sonst in ihrer Gewalt hat, die uns vergiftet. Und genauso 1. Johannes 3, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das Gift der Sünde kann uns nicht mehr töten. Jesus, der Retter, ist da. Der Einzige, der die Macht der Schlange brechen kann. Sein Blut ist das Gegenmittel gegen das Gift von Misstrauen, von Angst, von Unzufriedenheit, von Auflehnung, das in unseren Adern pulsiert. Und weil das Blut Jesu das einzige Gegengift ist, deshalb lasst uns auch aufsehen auf Jesus, der für uns am Kreuz ist und jetzt erhöht ist zur Rechten Gottes. Wir sind alle von der Schlange vergiftet. Wir wollen alle auch heimlich selber sein wie Gott, selber definieren, was gut und böse ist. 10 Gebote, Mose ist doch auch nur ein Mensch, oder? Was der sagt, ist doch nicht Gottes Wort. Wir wollen autonom sein, wörtlich selbstgesetzgebend. Wir wollen weder Mose gehorchen, noch Christus als unserem Herrn. Die Leute riefen, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche. Kreuzigt ihn! Also muss er ans Kreuz. An unserer Auflehnung stirbt er. Das ist das Gift der Schlange in unseren Adern. Aber Jesus liebt seine Feinde. Er liebt sogar dich und mich. Darüber denken wir nach in dieser Passionszeit. Über dieses Geheimnis, dass in diesem gekreuzigten Jesus die Rettung ist und das ewige Leben für jeden von uns. Manche von euch kennen vielleicht die Story von der Versteigerung. Habe ich die schon mal erzählt oder habt ihr die mal gelesen? Nach dem Tod eines sehr reichen Mannes werden seine Gemälde versteigert. Ich stelle mir das so vor wie bei Sotheby's in London, wo so vorne der Auktionator ist mit dem Holzhammer. Und da gibt es ganz wertvolle Bilder, die es nur einmal auf der Welt gibt, von Matisse, von Van Gogh, von Monet, von Franz Marc, der Turm der blauen Pferde. Und da kommen die Reichen und Schönen aus der ganzen Welt und die Auktion geht los. Und zuerst wird ein ganz ungewöhnliches Bild aufgerufen. Ein kleines Bild, relativ hässlich, ein ungelenk gemaltes Porträt, schlecht gerahmt. Anfangsgebot 10 Pfund. Niemand will das kaufen. Keiner meldet sich. Es wird erneut aufgerufen. Die Leute werden ungeduldig. Sie fragen sich, was soll das hier? Wir sind doch nicht wegen solchem Schund gekommen. Zeit ist Geld. Nach einer Weile meldet sich von ganz hinten ein ärmlicher Mann. Ich nehme es, sagt er. Alle drehen sich um. Es ist der alte Diener des Verstorbenen, der den Verstorbenen kannte und wusste, dieses Bild bedeutete ihm sehr viel. Keiner sonst meldet sich, er kriegt den Zuschlag, 10 Pfund. Endlich, denken die Leute, jetzt geht's zur Sache. Aber der Auktionator sagt, hiermit erkläre ich die Versteigerung für beendet. Der Verstorbene hat verfügt, wer dieses Bild erwirbt, der bekommt alles. Es war das Porträt seines einzigen geliebten Sohnes. Und wer den Sohn hat, der hat alles. Römer 8, 32. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.